und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Von meiner Rechten ist der Maximilian wieder dabei. Hallo Maximilian.
Hallo Kirill, hallo da draußen.
Es wird heute spannend, wir verkosten heute tatsächlich Schaumwein. Hey, das Wetter ist in den letzten Tagen richtig geil, richtig gut. Da gehört, glaube ich, so ein Schaumwein auf die Terrasse, oder? Was sagst du?
Schaumwein geht grundsätzlich immer, aber gefühlt die Bereitschaft auf der Terrasse Schaumwein zu trinken und vor allen Dingen, wir haben ja heute das Thema Rosé-Schaumwein, irgendwie gefühlt höher. Es ist, als wird beim Menschen ein Hebel, ein Schalter umgelegt. Auf der Terrasse muss ich mehr trinken und vor allem also so sommerlich trinken. Irgendwie immer so ein Phänomen, was die Terrasse angeht. Ich habe ja auch schon mal gesagt, gerade beim Thema Roséwein kann ich den Absatz immer am Thermometer ablesen.
Stimmt, das hattest du, ja, beim Roséwein hattest du es gesagt, nicht beim Schaumwein.
Nee, Schaumwein verkaufen wir eigentlich immer ganz gut, so gerade als Aperitif, aber gefühlt greifen im Sommer auch die Gäste mehr zum Rosé-Schaumwein.
Ist Schaumwein aber nur als Aperitif gedacht oder kann man Schaumwein auch als Essensbegleiter machen oder also Speisenbegleiter, wie du das ja immer gerne sagst? Ist das auch ein Speisenbegleiter?
Absolut. Also ich glaube, wir haben heute auch drei Varianten, die manchmal fast sogar vielleicht zu schade sind, sie als Aperitif zu trinken, sondern die eigentlich, glaube ich, erst in der Kombination mit Essen richtig zeigen können, was sie drauf haben. Es ist natürlich so, der Schaumwein wird oft in dieser Aperitif-Ecke geparkt und da kommt er ja auch her und das ist auch alles in Ordnung so. Aber ich glaube, es wäre auch spannend oder auch kann ich nur jedem empfehlen, eben das ganze Thema auch mal ein bisschen weiter zu spinnen und eben als Speisenbegleiter zu sehen und auszuprobieren.
Aber Schaumwein sagt man ja auch immer, ne? Oder besser gesagt, assoziieren die Menschen immer mit Austern und Seafood. Haben wir die Möglichkeit auch bei Schaumwein in ich sage mal, Zwischengänge und Hauptgänge sogar vielleicht zu gehen?
Absolut. Also gerade so Schaumweine, wie du sie auch gerne magst, wenn wir diese langen Hefelagerzeiten haben und so.
Das ist ja nicht hefige,
Brioche. Das würde ja die ein oder andere Auster oder das ein oder andere Seafood auch einfach platt machen. Mhm. Und da brauchst du dann schon, oder da kannst du dann auch schon ein bisschen kräftigere, intensivere Speisen dazu pairen und die durchaus eben auch im Hauptgang einsetzen.
Gut, dann lass uns loslegen. Drei hast du mitgebracht. Der erste ist
kein Unbekannter.
Wo sind wir? In welchem Land?
Ich habe als erstes einen deutschen Schaumwein, einen deutschen Rosé-Sekt. Und zwar von unserem Lieblingsproduzenten, das Sekthaus Raumland aus Rheinhessen, aus Flörsheim-Dahlzeig.
Ja, das ist auch im Off ist das der Lieblingsproduzent. Ja, ich glaube, die hat die Hälfte der Ernte getrunken.
Wir haben
so viel ist es nicht, sagt sie.
Wir haben schon einen ordentlichen Verbrauch davon, aber das geht nicht nur in die, ich sag mal, nicht nur der Eigenkonsum, sondern wir verkaufen es auch wirklich sehr, sehr gut.
Guck mal hier, das Glas direkt als oft probiert mit. Ihr könnt das vielleicht nicht sehen, aber oder mit den Ohren hören. Aber Schaumwein ist schon auch eine Thematik, die extrem viel Spaß machen kann.
Absolut. Und deshalb spielen wir das Thema ja auch immer wieder, weil wir es auch spannend finden und, glaube ich, schon auch der Meinung sind, dass man eben gerade auf Schaumwein wirklich auch aus dieser Aperitif-Ecke rausholen sollte und es eben auch noch woanders einsetzen sollte. Also das finde ich schon nicht ganz unwichtig. Wir haben jetzt eben hier den Rosé Reserve.
Erstmal
Kehle. Cheers. Jahrgang 2014, eben aus dem Hause Raumland. Nochmal ganz kurz, Raumland sitzt eben in Flörsheim-Dahlzheim in Rheinhessen. Wird mittlerweile, ist 1984 von Volker Raumland gegründet worden. Wird mittlerweile von seinen beiden Töchtern, Katharina und Marie-Louise, geführt. Und ja, haben eben den Anspruch, ganz klar deutschen Schaumwein wirklich ganz weit nach vorne zu bringen. Es wird alles in traditioneller Flaschengärung erzeugt. Mit sehr, sehr langen Hefelagerzeiten.
Da musste ich kurz unterbrechen. Ich lese gerade hinten auf der Flasche. 100% Handlese, nicht filtriert. Mhm. Also Handlese verstehen wir alle inzwischen, weil da haben wir oft drüber gesprochen. Nicht filtriert, vielleicht sollten wir darüber einmal ganz kurz sprechen. Was heißt das?
Nicht filtriert hat jetzt hier grundsätzlich erstmal nichts mit dem Endprodukt Schaumwein zu tun, sondern es geht hier um das Grundprodukt Wein, also wie der Grundwein, der erzeugt wurde. Der wurde nicht filtriert, der wurde teilweise auch im Holzfass ausgebaut, um dem Wein eben auch schon eine gewisse Komplexität zu geben. Es ist ja, wenn du Sekt erzeugen willst, du musst ja erstmal Wein erzeugen, ja, um dann Sekt erzeugen zu können.
Da hatten wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast drüber gesprochen, ne, dass wir wollen mit den ganzen Champagner-Makern wollen wir nicht tauschen, weil das sehr sauer ist. Wird das hier genauso gemacht? Ja.
Also auch hier ist es so, dass du sehr, sehr, also verhältnismäßig früh erntest. Die Trauben, du brauchst einfach Trauben in einem anderen Zustand, um Sekt zu erzeugen. Du brauchst nicht so viel Zucker, du brauchst aber eine deutlich höhere Säure. Und
warum? Für die Haltbarkeit.
Für die Haltbarkeit und für die Frische dann letztendlich auch. Also du brauchst einfach andere Werte. Und früher hat man, wenn du so Sekte so von vor 20, 30 Jahren aus Deutschland trinkst, da hat man halt Sekt gemacht mit Weinen, die man sowieso hatte, so ungefähr. Also da hat man nicht extra Grundweine erzeugt, um daraus speziell Sekt zu machen.
Dadurch waren die ja deutlich süßer.
Ist gar nicht das Thema, aber sie hatten einfach nicht diese Frische, sie waren viel intensiver, weil du einfach später geerntet hattest. Heute, du musst auch im Weinberg einfach schon anders arbeiten, wenn du Schaumwein erzeugen willst, als wenn du einen normalen Wein erzeugen willst, weil du eben andere Parameter brauchst. Bei Raumland ist es ja wirklich so, das ist ein reines Sektgut. Sie heißen ja auch Sekthaus Raumland. Es werden auf diesem Wein keine, auf diesem Weingut keine normalen Weine erzeugt. Das wird eben
seit 1984.
Das habe ich ja gesagt.
Ich wollte das noch einmal unterstreichen. Nein, ich finde es wichtig, immer wieder zu sagen, wie lange jemand etwas macht. Das heißt, da ist auch viel Erfahrung hinter. Ne?
Volker Raumland hatte eben dieses Ziel, dieses unglaublich deutschen Schaumwein in Champagnerqualität zu erzeugen. Was man sagen muss, wenn du ein Schaumwein im Weingut gründest. Das heißt, haben wir jetzt gerade ja zum Beispiel mit dem Weingut Christmann Kaufmann in der Pfalz. Mhm,
ja.
Du brauchst entweder jemanden, der sehr, sehr viel Geld in der Tasche hat, oder du brauchst eine Bank, die sehr, sehr viel Geduld hat. weil wenn du musst halt erstmal 2-3 Jahre Grundweine aufbauen, die müssen ja dann reifen auf der Hefe. Also bis du das erste Mal Geld verdienst, hast du schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Und das mögen ja Investoren in der Regel nicht so gerne. Also die wollen ja in der Regel, dass du...
Außer die haben Ahnung von der Materie.
Genau. Aber ich glaube, als Volker Raumland angefangen hat 1984, waren die Banken nicht unbedingt begeistert, als er gesagt hat, er will jetzt ein Schaumwein-Weingut gründen und er will mit langen Hefelagerzeiten, also jetzt zum Beispiel der Rosé ist ja Jahrgang 2014, der ist aber erst im Oktober 23 degauchiert worden. Also wir reden hier über eine Hefelagerzeit.
Erklär mal degauchieren.
Degauchieren ist der Prozess, wo die Hefe, die in der zweiten Gärung, in der traditionellen Flaschengärung dazugegeben wird, um die zweite Gärung eben auszulösen, damit die Kohlensäure in der Flasche entsteht. Mhm. Und die muss am Ende wieder raus.
Okay.
Das ist das Degauchieren.
Da kommt die Flasche in diesen Rüttelpult, oder?
Früher hat man das mit diesen Rüttelpulten von Hand gemacht. Heute geht es mit alles mit Robotern in den sogenannten Kryo-Paletten. Da geht es erstens deutlich schneller und deutlich kontrollierter. Und das ist eben... Das nennt man Degauchieren, wo dann die Hefe immer weiter in den Flaschenhals rutscht. Am Ende wird der Flaschenhals einmal kurz im Stickstoff gefrostet.
Ja.
Und dann wird die Flasche geöffnet, das Hefedepot schießt heraus. Dann wird die Flasche wieder aufgefüllt und dann kommt erst der Korken und dieses Drahtgeflecht, die Agraffe obendrauf.
Es ist aber immer noch dieselbe Flasche,
wo er drin begoren hat.
Okay. Ja. Okay.
Das ist für Sekt eben auch ganz wichtig. Es muss in der Flasche verkauft werden, in der auch gelagert würde. Nur bei kleinen Flaschen, also bei Piccolos, 0,2 und alles, was größer als 3 Liter ist, da darfst du eben umfüllen, weil das würden die Flaschen,
Also, ja, aber Piccolo ist für mich 0,37.
Nee, der klassische Piccolo ist 0,2.
Echt?
Ja.
Oh Gott, da muss ich an
die 0,375.
An die so Massenproduzenten denken.
Ja, das ist so das Ding, was du halt dabei mit Häppchen oder so.
Ich wollte den Namen gerade nicht sagen.
Bei Moët gibt es zum Beispiel auch Piccolos, die machen das ganz klassisch. Es gibt, ich weiß nicht, ist das in Hamburg oder in Berlin? Gibt es sogar ein Piccolo-Automat von Moët. Da kannst du
echt
so eine 0,2er.
Geile.
Also geile Paris habe ich es auf jeden Fall schon mal gesehen und ich weiß, dass es auch in Deutschland gibt. Das ist ganz. Und um das kurz zu Ende zu bringen, das, was du meinst, die 0,375 Liter Flasche, das ist die Demi-Flasche, also die halbe Flasche.
Die halbe Flasche, genau. Aber am Ende des Tages, wir haben hier ja dann eine klassische Champagnerherstellung. Wir dürfen uns aber nicht Champagner nennen, weil wir nicht aus der Champagne kommen mit dem Raumland.
Das hast du genauso gesagt. Das hast du wunderbar wiedergegeben.
Das heißt, wir haben hier, sag mir mal, was kostet die Flasche hier?
Wir sind so bei 30, 35 Euro ungefähr.
Und ein Champagner in der Qualität würde was kosten? Aus deiner Sicht nur deine persönliche Meinung, ne? Also nicht festgenagelt auf keine Marke.
Ja, das geht so ab 50 plus.
Das heißt, Leute, trinkt deutsche coole Sekte.
Absolut, wir haben über 90 Monate, also mittlerweile sogar weit über 100 Monate Hefelager bei diesem Champagner.
Wahnsinn, ey.
Wir haben eine Cuvée aus...
Warte, wie viel hat ein Jahr?
12.
Ich wollte einmal kurz durcheinander bringen.
Mich bringst du damit nicht durcheinander.
Schade. Ja, warte, ich blick dich heute noch.
Naja, gucken wir mal.
Ja.
Der Wein ist zu 78% aus Pinot Noir, also aus Spätburgunder, und zu 22% aus Pinot Blanc aus Weißburgunder gemacht. Und ist eben ein sehr schöner Rosé. Ist auch ein Rosé, den wir, glaube ich, seit 3 Jahren im offenen Ausschank haben.
Nonstop,
weil ich ihn einfach auch so gut finde, weil er auch so gut läuft. Also
die Leute finden ihn ja gut.
Die Leute finden
ich auch immer wieder mit.
Also wir verkaufen davon mittlerweile so 900 Flaschen im Jahr, was jetzt, glaube ich, auch nicht...
Ja, verrat doch nicht
alles. Ich finde, das ist
wir schon verkaufen nur 100 Flaschen im Jahr. Haha.
Ich finde, das ist schon eine Zahl, auf die man auch stolz sein kann, wenn man so eine Zahl an deutsche Schaumweinen offen verkauft. Er läuft bei uns bei Veranstaltungen sehr gut. Und gerade auch unsere internationalen Gäste sind wirklich begeistert, wenn man denen halt sagt, hey, wir haben deutschen Schaumwein, der eben sich nicht hinter Champagner oder irgendwas verstecken muss. Und die Mädels,
muss er wirklich nicht.
Also Katharina und Marie-Louise führen da die Tradition des Vaters wirklich unglaublich gut fort. Und ich bin da noch wirklich gespannt, was da in den nächsten Jahren noch alles passiert.
Was könnten wir denn zu diesem unfassbar wirklich guten Stoff essen aus deiner Sicht? Jetzt, wenn wir die Vorspeisen auslassen, ich mache das jetzt ein bisschen schwieriger. Wir haben ein Rosé im Glas, was ein wirklich tolle Perlage hat, sehr, sehr gute hefige Noten, sehr briochig, sehr, sehr angenehm. Keine Vorspeise, keine kalte Speise. Was könnten wir dazu essen?
Was könnten wir dazu essen?
Jetzt sag nicht Seafood.
Du könntest mir auch einfach einmal ausreden lassen.
Nein, ich wollte nur die
ganze. Wir machen jetzt eine ganz spannende Kombination. Wir nehmen, was auch farblich ein bisschen passt. Wir braten einen schönen Lachs, den machen wir schön kross auf der Haut, haben dadurch einen sehr fettigen Fisch. Also Fett, er hat ja einen sehr hohen Fettgehalt.
Lachs hat
sehr. Es wird halt von der Säure des Schaumweins sehr, sehr gut aufgebrochen. Und dann machen wir das Ganze mit einem, was ich hier ganz schön finde, einem Spargel-Rhabarber-Ragout. Ich finde Rhabarber hier ziemlich, wenn man den so ein bisschen mitkocht, vielleicht auch noch so eine kleine.
Warum Spargel? Spargel bringt relativ viele Bitternoten mit.
Ja, aber in diesem Ragout, da ist ja eine cremige Soße mit dabei, da nehmen wir das so ein bisschen raus. Und ich finde ja, der Schaumwein hat jetzt für einen Schaumwein relativ wenig Bitternoten. Von daher habe ich das eben jetzt auch bewusst gesagt. Auch Rhabarber bringt extrem viele Bitterstoffe mit. Aber wenn wir das eben so ein bisschen kochen zu so einem schönen Ragout, noch ein bisschen, ich würde ein bisschen Ingwer noch mit reinmachen. Dann haben wir noch so eine leichte Schärfe und das dann eben auf so einem gebratenen, da drauf dann einen gebratenen Lachs.
Warte. Also bei Lachs bin ich voll bei dir. Rhabarber bin ich voll bei dir. Ich bin tatsächlich Spargel.
Ja, aber es ist ja jetzt gerade die Zeit, also es passt auch einfach wunderbar zusammen.
Ich wäre jetzt eher bei Erbse, dass wir eine gewisse Süße reinkriegen. Rhabarber-Erbse funktionieren sehr gut und Erbse-Lachs funktioniert auch sehr gut. Ich finde, wir sollten immer wieder mal öfter über das Essen reden, damit unsere Zuhörer auch das assoziieren können.
Ich rede gerne über Essen, noch lieber esse ich. Also du könntest immer wieder kochen. Also
das ist okay, ich wusste, ich habe mir gerade selber ein Bein gestellt.
Also aber ja. Ich will ja auch mal neue Anreize schaffen und das ist, glaube ich, ein Gericht, was ziemlich gut wir können das ja mal ausprobieren.
Die ist tatsächlich nicht schlecht. Ich überlege nur, weil dann dürfen wir aber keinen grünen Spargel dazu. Weil der grüne Spargel...
Ich rede von weißem Spargel.
Hast du vorher nicht gesagt. Also jetzt versuchst du mir ein Bein zu stellen.
Ich Spargel. Finde grünen Spargel den überbewertetsten Spargel überhaupt. Also ich brauche den tatsächlich... also ich kenne ja auch Leute, die bestellen sich das immer im Steakhouse zum Steak oder so dazu. Ich finde, wenn der irgendwo auftaucht, okay, aber ich würde mir niemals grünen Spargel bestellen. Ich finde, das ist
Warum? Geschmacklich nicht oder was?
Ja, oder gefällt es einem mit der Geschmack, die Textur? Es ist ja Gott sei Dank immer Geschmackssache. Es gibt genauso viele Leute, kenne ich, die sagen, ich brauche keinen weißen Spargel, ich will nur grünen Spargel haben.
Ja.
Ich zum Beispiel auch als Kind, ich habe Spargel gehasst. Also ich komme ja auch aus einer Spargelregion in Franken aus. Meine Eltern haben Spargel geliebt. Wir haben die haben uns in der Spargelzeit mit Spargel überschüttet gefühlt und ich habe es gehasst. Und meine Schwester hat es geliebt, deshalb gab es dann relativ viel Spargel oft bei uns und ich war immer...
Spargel ist aber gesund, das weißt du schon.
Du hast bestimmt auch als Kind Sachen nicht gegessen, die du...
Ja, ich werde da nicht drüber sprechen.
Genau. Und... Ja, es ist... grünen Spargel brauche ich nicht, mittlerweile liebe ich weiße Spargel über alles...
Wie ihn gekocht.
Ja, schön bissfest natürlich. Gott sei
Dank, endlich. Mein Mann.
Ja. Auch das ist ja, Mama, du darfst das nicht zuhören. Alles, was ich als Kind nicht mochte,
ich glaube,
hat, glaube ich, echt mit dem Kochen meiner Mutter zu tun.
Ja, meiner auch.
Also und Spargel wirklich zum Lutschen gekocht.
Zum Lutschen, nein, dieser, weißt du, wo es so faserig wird im
Mund. Ja, genau, aber einfach zu Brei gekocht.
Meine Mutter, das habe ich auch meiner Mutter zu verdanken.
Die Fisch, genau das.
Genau, ja, total tot gegart. Oh Gott, nein, hör auf. Ich kann dir über ganz viele Gemüsesorten erzählen, die meine Mutter immer tot gekocht hat. Deswegen gibt's bei uns hier immer sehr knackiges Gemüse. Weil ich genau das Gegenteil mag. Ich mag nackiges Gemüse und nicht dieses weichgekochte. Und beim Spargel genauso. Bei uns gibt's immer auch gekochten Spargel. Wenn wir jetzt gerade in der Saison sind, muss er noch ein bisschen Biss haben und nicht diese schlaffe Nudel sein.
Es ist ganz spannend, auch unsere Gäste, wir fragen die Gäste nicht, wie sie den Spargel gekocht haben, sondern wie wir es immer handhaben. Wir servieren die Gerichte so, wie wir sie für richtig halten. Und wir haben immer wieder Gäste, die sagen, oh, so habe ich Spargel noch nie gegessen. Der Spargel ist nicht ganz durchgekocht. Dann sage ich, ja, das soll bei uns so sein. Schmeckt es Ihnen nicht, dann gar ich ihn, kriege ihn gerne noch in die Küche, wir kochen ihn noch ein bisschen weiter. Also, ich kenne es einfach so nicht, aber das ist total lecker. Der hat ja auf einmal Biss.
Amen, Bruder.
Na, also, für viele Gäste ist das auch immer noch so eine Offenbarung, sage ich mal, wenn sie bei uns Spargel essen. Ich kann es nur jedem empfehlen, lieber eine Minute weniger kochen als eine Minute mehr und so einen schönen knackigen Biss noch zu haben. Ich würde mal sagen, du guckst einfach mal, dass du einen schönen Lachs oder also einen Salmonid dir uns organisierst und probieren wir das mal mit Rhabarber-Spargel und mit Rhabarber-Erbsen und dann kommt es auf die Speisekarte und dann gucken wir mal, was funktioniert.
So viel Zeit haben wir nicht mehr. Die Spargelzeit läuft ja langsam.
4 Wochen haben wir noch.
Ja, sagen wir es mal 4 Wochen. Okay, lassen wir so stehen. Wir müssen was trinken. Du merkst es ja, ne? Kehle trocken, kann nicht mehr reden. Also bitte, es heißt ja Saufgesabbel. Wir sind jetzt von Deutschland, aus Deutschland raus. Wo fliegen wir hin?
Wir fliegen einmal über die Alpen nach Italien, in die wunderschöne Lombardei, in eine Region, die ich immer mal wieder hier in den Podcast einstreue, weil sie einfach viel zu wenig Beachtung meiner Meinung nach findet.
Italien ist sowieso so dein Ding, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Toskana. Ah, jetzt habe ich dich.
Jetzt einmal im Urlaub, weil letztes Jahr. Ja, Italien hat natürlich großartige Weine, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dieses Thema Schaumwein wird in Italien doch auch ganz anders gelebt. Also Italien ist tatsächlich ein Land, was einen unglaublich hohen Schaumweinverbrauch hat. Ist mittlerweile sogar auch das Land, was, glaube ich, den zweit- oder drittmeisten Champagner trinkt.
Aber Italien wird doch immer mit Prosecco assoziiert.
Den verkaufen sie ja nach Deutschland.
Können wir auch eine Folge machen, kommt gerade aus dem Off.
Ja,
wenn ihr das wollt, bitte schreibt in die Kommentare. Unbedingt.
Nein, das
nein, du, hör auf, geh weg vom Mikrofon.
Die Prosecco-Folge ist schon in Planung, da kommt auf jeden Fall
was. Jetzt redet er sich raus, oder? Ist es doch.
Egal.
Ich finde es heute total lustig mit dir. Also Schaumweine sollten wir öfter machen, weil da bist du total relaxed. Ich finde das gut. Du bist nicht immer relaxed, nein. Come on, mic is on.
Nein. Jetzt haben wir Franciacorta, eine Region, die mir persönlich nicht am Herzen liegt. Es ist eine Region, die am Iseosee liegt, in der Lombardei. Und es ist eine Region, die eben für Schaumwein steht. Es ist ganz klar festgelegt, wenn Franciacorta auf dem Etikett steht, muss es ein Schaumwein aus traditioneller Flaschengärung sein.
Bella Vista.
Jetzt haben wir das Weingut Bella Vista. Das ist schon einer der größeren Produzenten, aber groß ist im Franciacorta halt immer so eine Sache. Die ganze Region erzeugt ungefähr 23 Millionen Flaschen Schaumwein pro Jahr. Ich habe es, glaube ich...
Im Vergleich? Lass uns mal im Vergleich Moet nennen.
Ja, zwischen 45 und 50 Millionen Flaschen
pro Jahr. Ja,
nein, ein Produzent der Champagner. Also es ist eine relativ kleine Region. Circa 80% der Menge wird tatsächlich in Italien konsumiert. Da ist es auch in der absoluten Spitzengastronomie angekommen. Zum Beispiel ist Franciacorta.
Sehr spannend, Alter. Total nussig, sehr, sehr angenehm.
Tschüss.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Boah, habe ich jetzt nicht erwartet.
Franciacorta ist zum Beispiel der Sponsor des italienischen Michelins. Also die suchen wirklich auch die Verbindung zur gehobenen Küche.
Wow.
Und das ist jetzt eben Bella Vista Rosé 2018. Auch hier haben wir eine Cuvée aus überwiegend Pinot Noir, in dem Fall aber dann mit Chardonnay kombiniert.
Boah, Leute, das müsst ihr probiert haben. Kriegt man das irgendwo?
Ja, also das kriegt man so...
2018 haben wir Bella Vista, 2018 Rosé,
genau,
Franciacorta.
Ist die Grand Cuvée Rosé, liegt so bei 45 bis 50 Euro.
Ja, das kostet auch dann schon ordentlich Geld. Also besonderer Anlass ist vorgegeben oder eben auch nicht, je nachdem, wer Bock drauf hat. Aber extrem spannend. Vielleicht, genau, du hältst gerade die Nase rein. Beschreibst du mal, was du mit deiner Nase riechst und nimmst einen Schluck und beschreibst uns, was du auch schmeckst.
Mhm. Also für mich hat der einerseits so kleine, also wenn wir jetzt über die Nase reden, so kleine französische Walderdbeeren, so ein bisschen diese...
französische Walderdbeeren, also ich meine...
Ja, aber diese kleinen, die haben einfach einen ganz anderen...
Warum Duft. Französische? Das können ja auch...
Weil diese Walderdbeeren einfach nur aus Frankreich richtig geil sind. Ich werde das nie vergessen, als ich noch am Söberg war, hat Karl-Heinz Hausamer für eine Hochzeit... der Braut einen Erdbeerkuchen mit französischen Walderdbeeren versprochen. Und wir haben die nicht bekommen. Und
ist er selber nach Frankreich gefahren?
So ungefähr. Nein, es war ein Team von uns gerade auf einem Catering in Frankreich.
Und hat die alle in den Wald geschickt?
Nee, er hat sie dann nach Paris zu Rangy geschickt.
Nein.
Hat die auf dem Markt diese Erdbeeren kaufen lassen.
So ist das abgefahren.
Und dann hat er, als die ankamen, mussten wir alle runter. Und dann wurde dieser LKW hinten aufgemacht, dieser Kühltransporter.
Ja.
Und dieses ganze Ding stank einfach nach französischem Walderdbeeren. Das war so geil. Also
Galle an dich, bist ein geiler Typ. Finde ich super.
Und also das habe ich hier ganz deutlich. Dann finde ich, hat er auch so einen leicht floralen Touch. Also ich finde so ein bisschen was von Rosenblättern. Aber er hat auch so eine gelbe Apfelkomponente, finde ich. Also es ist nicht nur rotfruchtig hier drin, sondern wir haben auch einen sehr, sehr reifen Apfel. Und dann fast so, ja, auch wieder so ein, es kommt natürlich auch schon wieder so ein bisschen was Nussiges durch. Aber ich finde jetzt, der liegt auch lange nicht so lange auf der Hefe wie jetzt der Raumland zum Beispiel. Es ist nicht so ausgeprägt wie bei dem Raumland, diese hefigen Komponenten. Aber ein bisschen sind sie eben schon wahrnehmbar.
Ja, also bei Rosenblättern bin ich raus. Tatsächlich sehe ich nicht so, ich sehe eher eine größere nussige Komponente, was nur in der Nase ist, nicht im Mund. Und Waldbeeren, tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, da habe ich erst gar nicht dran gedacht. Ich habe so an Erdbeeren gedacht, aber Walderdbeeren ist ja noch, Erdbeere ist ja noch mal deutlich intensiver.
Ach so, das ist viel, viel
konzentrierter. Dominant, und das sehe ich hier auch. Jetzt hast du ihn auch noch mal probiert.
Ich finde ihn,
wie ist er geschmacklich für dich?
Ich finde ihn geschmacklich, da habe ich dann diese Erdbeere zum Beispiel gar nicht mehr, sondern da steht dann für mich ganz klar dieser reife gelbe Apfel, da kommt nochmal so ein bisschen die Nussigkeit auch durch, aber ich muss nochmal einen Schluck nehmen, glaube ich.
Na, jawohl, endlich trinkt er was. Leute, der trinkt viel zu wenig. Bitte schreibt in die Kommentare, Max muss mehr trinken.
Nee, das passt schon alles so.
Spaß beiseite.
Er hat so eine leichte Zitrusfrische am Gaumen, also so eine reife Zitrone. Das finde ich, kommt am Gaumen noch gut durch. Das hat man in der Nase eigentlich fast gar nicht. Von daher finde ich es einfach sehr schön, diesen kleinen Unterschied zwischen Nase und Gaumen. Ich finde auch die Farbe, es hat fast so was Bronzeartiges, ne? Es ist jetzt nicht so ein
Babyrosé,
sondern es hat so eine richtig schöne Bronzefarbe. Und Jana und ich, wir haben den Wein letztes Jahr kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo wir ein bisschen Wein ausgeschenkt haben. Und da hat uns der auch schon sehr gut gefallen. Und daraufhin habe ich den dann auch gekauft. Und das ist jetzt für mich definitiv ein Speisenbegleiter. Also den will ich auch gar nicht im Aperitif sehen. Da ist es eigentlich viel zu schade dafür. Und den sehe ich jetzt tatsächlich auch schon wirklich mit ein bisschen, den sehe ich mit einem rosa Kalbsrücken zum Beispiel. Wenn wir jetzt in dieser Frühlingszeit noch ein bisschen bleiben, da jetzt ein bisschen Erbse, ein bisschen Morcheln dazu, um so ein bisschen so diesen Waldcharakter, dieses Erdige, dieses Nussige so ein bisschen reinzubringen. Dazu wirklich so ganz, ganz feines Kartoffelmuslin, also so wirklich so mit einer schönen Cremigkeit.
Was ist denn ein Kartoffelmuslin?
Er wird halt wirklich gefühlt 180 Mal durch ein Sieb gestrichen wurde und es einfach so eine schöne Fluffigkeit bekommt, ordentlich mit Butter und Muskatnuss dann eben zubereitet wird und eben nicht so ein grober Stampf, sondern das muss einfach ultra fein sein. Das finde ich hier, bin ich voll und ganz happy. So ein Morchelrahm vielleicht, also dass man einfach so eine schöne cremige Komponente auf dem Teller auch noch dazu hat.
Ich sehe tatsächlich eher so Spargel und Erdbeeren.
Das hatten wir ja gerade schon.
Spargel, Erdbeeren und Kalbsrücken dazu. Keine Morcheln. Morcheln, glaube ich, finde ich, ist zu hart dafür, für den.
Probieren geht über Studieren.
Morcheln haben wir nicht da, aber Spargel und Erdbeeren und Kalbsrücken hätten wir da. Können wir gleich probieren.
Ja, ab in die Küche mit dir.
Wie immer.
Mhm.
Immer werde ich in die Küche geschickt.
Da gehörst du ja nur mal hin.
Das war jetzt hart. Das war jetzt also eigentlich fast unter der Gürtel.
Nein, stopp, du bist der Koch bei uns am Tisch und der Koch ist nun mal in der Küche. Das ist, mich willst du in der Küche nicht haben. Also ich komme.
Doch, dich will ich doch. Du kannst Top-Rouladen. Warst du eine Roulade dazu? Ich mache ihn heute einfach fertig. Also ich meine, heute habe ich echt dumme Sprüche gepachtet. Liebe Zuhörer, es tut mir leid, aber. Max verdient das einfach. Er war so böse, deswegen kriegt er jetzt.
Was ist denn daran böse zu sagen, dass du in die Küche gehörst? Also du bist halt nun mal der bessere Koch von uns beiden.
Okay, dem widerspreche ich nicht. Ne? So, weiter geht's. Komm, wir müssen jetzt hier arbeiten. Also, Spargel, Morcheln, Kalbsrücken, super. Kochst du? Ich koche Spargel, Erdbeeren, Kalbsrücken ohne Mäucheln. Und dann gucken wir, probieren wir, können wir ja drüber berichten, wenn wir.
Das sind ja eh wieder nur leere Versprechen.
Das stimmt. Was kostet denn der Spaß und wo bekommt man das?
Kriegt man bei verschiedenen Händlern, ist jetzt, wie gesagt, er gehört im Francia Corta schon zu den bekannten Namen, es ist der zweitgrößte Produzent in der Region.
Ist schon die edle oder die hohe Ebene.
Ja, absolut. Also Francia Corta so geht normalerweise so ein Einstieg los, so bei 20, 25 Euro. Das ist jetzt eben schon, weil es eben auch ein Millesimato ist, also ein Jahrgang, sind wir.
Millesimato heißt Jahrgang.
Genau, ist der Italiener, ist wie Millesim im Französischen, ist Millesimato eben der italienische Begriff für Jahrgang. Und da sind wir dann so bei 45 Euro ungefähr.
Ui, das ist also, ist auch schon sportlich.
Für einen guten Schaumwein ist es, das haben wir ja vorhin schon kurz angeschnitten, du musst halt echt jahrelang warten, bis du damit Geld verdienen kannst und das muss sich ja irgendwie auch wieder refinanzieren. Ne?
Wir sind aber unter Champagnerpreis.
Ja, ja, also die Qualitäten im Champagner, da bist du locker bei 60, 70, 80 Euro die für die unterwegs der Champagner. Und ich finde, Francia Quarta ist eine spannende Alternative, sollte man öfters im Glas haben.
Sehe ich auch so, schmeckt auch so und auf jeden Fall empfehlenswert. Ich denke mal, der Letzte wird das tun. Wo gehen wir hin? Wo fliegen wir jetzt hin?
Jetzt fliegen wir rüber nach Frankreich. Wir fliegen in die klassische Schaumweinregion. Ich habe noch einen wunderschönen Rosé Champagner ausgesucht für.
Was? Nein, Spaß beiseite. Champagner
für dich. Champagner für Kirill?
Ja. Ich habe ja hier gute Vertreter. Ich kann sagen, ja, Champagner ist mein Ding, aber nicht im Rosé-Bereich. Ich bin eher ein Weiß-Champagner-Trinker. Warum sollte ich jetzt den trinken? Solltest du nicht, wollte er gerade sagen, habe ich gerade an seinem Gesicht abgelegt.
Es zwickt dich ja keiner. Ja, das ist auch ein gutes Argument. Das ist das Thema des Podcasts, deshalb solltest du das hier Champagner trinken. Oh.
Ah.
Wir machen einmal hier kleine Champagner-Dusche.
Redet das Off so oft mit?
Es liegt, glaube ich, an der Folge, dass das Off so viel mitredet.
Ja, weil es selber mitredet.
Ja, ich habe jetzt noch einen Rosé-Champagner ausgesucht.
Danke, dass du es ausgelassen hast. Ich wusste, was du sagen willst.
Und da freue ich mich auch schon besonders drauf. Das wird nämlich unser nächster offener Rosé-Champagner. Wir haben ja so ein bisschen das Konzept bei uns geändert, dass wir immer 60 Flaschen von einem Champagner kaufen und wenn die weg sind, kommt der nächste Champagner wieder mit 60 Flaschen, sodass eben auch unsere vielen Stammgäste immer wieder neue Champagner bei uns kennenlernen können und wir eben auch unabhängig sind von irgendwelchen großen Marken oder so.
Das heißt, du kaufst 60 Flaschen Wifflico, verkaufst sie dann und kaufst dann 60 Flaschen Moët.
Also könnte,
da hat sich einer verschluckt.
Könnte ich machen, aber
Nein, ich glaube, du solltest die Geschichte dann richtig erzählen, was dein Gedanke auch war, was ein unfassbar guter Gedanke ist, dass du kleine Champagnerhäuser in Betracht oder besser gesagt aussuchst.
Genau, also ich will halt weg von diesen großen Marken,
die es
eh schon an jeder Ecke gibt, so wie wir es ja eigentlich bei nahezu allen Produkten im Haus fahren und auch bei unsere Weinkarte ist ja so aufgebaut, wir wollen eben den kleineren, den handwerklichen, den guten Schaumwein oder Wein oder selbst beim Bier, wir haben es ja sogar geschafft, Aperol aus dem Programm zu nehmen und eben da mit einem vor allen Dingen auch regionalen Produkt zu arbeiten. Natürlich polarisiert das auch manchmal und Leute sagen, ja, ich will mein Aperol oder ich will mein Würfelco haben oder ich will mein Ruinar ist ja immer so ein ganz beliebter Champagner und viele Gäste fragen eben auch danach und dann sagen wir, ja, gibt es bei uns halt nicht, aber ich kann Ihnen das empfehlen und von 100 Gästen sagen dann 99, oh ja, finde ich total spannend und der eine ist halt der, Entschuldigung, Vollidiot, der dann, ja, ich trinke immer Ruinar und es ist der Beste und ich will
Nicht Vollidiot, wie du auch immer sagst und ich auch. Geschmack ist nun mal subjektiv und jedem schmeckt eben was anderes oder es schmeckt nicht allen gleich. Das ist ja schon mal einmal dahingestellt. Ich glaube, Vollidiot nehmen wir einfach mal zurück. Aber die Idee dahinter für euch auch ist, dass wir auch kleine Champagnerhäuser in Betracht ziehen oder bei uns auf die Karte nehmen und die wechselnde Karte, also kein Standard, kein Hauschampagner haben, was viele Häuser ja haben.
Genau, also wir haben uns eben ganz bewusst dafür entschieden, keine Verträge mehr mit irgendwelchen Champagnerhäusern abzuschließen.
Richtig.
Sondern eben unabhängig zu bleiben und zu sagen, nein, bei uns gibt es eben über das Jahr verteilt ungefähr 10-12 verschiedene Champagner im offenen Ausschank, also immer eben diese 60 Flaschen.
Eine tolle Idee auf jeden Fall.
Und somit, wie gesagt, auch unsere Stammgäste immer wieder großartige neue Champagner entdecken können. Und der nächste wird eben das sein, was wir jetzt hier im Glas haben.
Oder ich versuche es mal vorzulesen. Ich hab mir jetzt schon mal richtig einen reingedübelt. Marwel Suri. Das ist ja schon türkisch hier. Was ist denn das hier?
Das ist Ai.
jetzt lesen wir Maroil Surrey.
Jetzt, wenn du noch den türkischen Akzent weglässt, dann klingt schon...
Maroil Surrey.
Ja, das klingt doch schon fast französisch. Also wir haben jetzt Champagner...
Premier Cru.
Genau,
Premier Cru. Das kann ich gut lesen.
Ja, Marc Hébrard, so heißt der Produzent, und der sitzt eben in Maroil Surrey. Ich kann nichts fürs Französische.
Ich auch nicht.
Und wir haben jetzt hier eben eine klassische Champagner-Cuvée, 50% Chardonnay und der Rest ist dann Pinot Noir und Meunier.
Okay.
Und es ist, wir haben das probiert, wir haben ja so ein schönes Champagner-Tasting gemacht, wo wir uns dann ein paar Champagner ausgesucht haben, die wir jetzt so nach und nach im Off-Wert
ausschauen. Warum hast du den ausgesucht?
Weil ich ihn einfach extrem lecker fand. Er hat eine schöne Frische. Das ist jetzt, der hat schon wieder, sag ich mal, so einen Hauch mehr Aperitivcharakter auch eben mit dabei. Er hat eine sehr schöne Trinkigkeit. Es ist ein Champagnerhaus, was in Deutschland fast nicht präsent ist.
Aber es ist auch ein kleines Haus.
Es ist ein kleines Haus. Ich habe jetzt, aber wir reden da wahrscheinlich über weniger als 1 Million Flaschen.
Ja, gut, darum ging es jetzt nicht, aber es ist ein kleines Haus, nicht vergleichbar mit den ganz großen. Ne? Also,
genau.
Das meine ich eben. Weil es unter 10 Millionen ist ein kleines Haus, würde ich mal sagen.
Absolut. Also wir haben unsere größten Champagnerhäuser, die wir auf der Karte haben, sind Deutz und Charles Heizig. Und da reden wir über 2 bis 3 Millionen Flaschen jeweils, die da gesamt produziert werden. Also das sind von den größeren Champagnerhäusern immer noch die kleinsten.
Ja, ist Wahnsinn, ne?
Und bei diesen Winzer-Champagnern reden wir halt teilweise über wenige 10.000 Flaschen. Und das ist eben spannend, das dann auch zu zeigen. Und eben unseren Gästen dann auch immer wieder neue Sachen präsentieren zu können. Den Marc Hébrard, also ich gucke jetzt mal kurz ins Regal, das ist ja gegenüber von uns. Ich denke mal, dass der so in den nächsten 3 bis 4 Wochen dann bei uns auf der Karte landen wird.
Mhm.
Da geht es dann los damit. Und ich freue mich richtig schon drauf, weil ich finde den
sehr frisch.
Sehr frisch, sehr knackig.
Ja.
Toller Aperitif-Champagner. Aber trotzdem, also den möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt zum gebratenen Kalbsrücken einsetzen.
Austern. Das ist für mich ein Austern-Champagner. 14 Hektar.
14 Hektar, das Weingut hören wir gerade aus dem Off, also da produzierst du in der Champagner.
Ist das auf echt aktiv, ne?
Ja, wird gut mitgearbeitet. Austern finde ich jetzt, nee, da fehlt mir ein bisschen...
so eine Gelato dazu. Finde ich super gut.
Nee, da fehlt mir so ein bisschen die Salzigkeit in dem Champagner, da fehlt mir die Mineralität. Will ich aber hier bei dem Rosé-Champagner auch gar nicht haben. Also ich finde Rosé-Champagner und Austern sowieso jetzt nicht die wäre jetzt nicht meine erste Wahl.
Aber Weile, finde ich. Also mit dem Champagner hier Austern oder ein Stück Hummer auf so einem Brioche. Finde ich auch ganz geil, passt perfekt dazu.
Hummer Brioche wäre ich sofort bei dir, ne? So eine Lobster Roll, so ja, ein bisschen genau. In die Richtung, da bin ich vollkommen d'accord. Ich finde aber Austern, nee, zu Austern will ich einen anderen Champagner haben. Zu Austern will ich noch mehr Frische, mehr Säure, mehr Salzigkeit, mehr Mineralität.
Ja.
Die habe ich hier jetzt nicht. Ich war jetzt gerade vielleicht eher bei so einem Blini, ein bisschen Creme Fraiche, darauf dann ein Tartar von Barlik-Lachs.
Hallo, auf Ruhe.
Ja, also
so langsam, also ihr beiden harmoniert. Vielleicht solltet ihr beide ständig nur noch die Podcasts aufnehmen. Also,
ich fange voll so nicht schlecht.
So langsam werde ich eifersüchtig hier. Also ganz ehrlich.
Also ich will jetzt eher...
Also Barlik-Lachs ist ja ne, eine Salzigkeit, die schon dominant ist. Cremigkeit von dem Lachs, weil das Fett gut, wirklich top eingebunden ist.
Aber da ist ganz milde Raucharoma. Also ich finde das schon...
Ja.
Und dann machen wir eine Nocke Kaviar drauf.
Ja, siehst du, und dann bist du schon wieder bei der Auster. Verstehst du? Da haben wir die Salzigkeit, zwar nicht die
Auster. Kannst du Auster nicht mit Kaviar vergleichen?
Nein, aber die Salzigkeit. Ich bin immer... Ich habe ja irgendwann mal auch in einem Artikel, da hat man mich gefragt, was wird am meisten unterschätzt? Und ich sage Salz, weil die Leute nicht verstehen, dass, oder besser gesagt, es nicht so wahrnehmen, dass Salze, unterschiedliche Salze, unterschiedliche Mineralitäten haben. So wie du mit deinem Wein, so ich mit meinem Salz in der Küche und du mit deinem Wein in der Flasche. Und da ich assoziiere immer Geschmäcker ich definiere immer Geschmäcker durch Würzigkeit, Salzigkeit, Cremigkeit, Haptik. Das sind dann immer so Sachen. Und das ist hier zum Beispiel auch so. Ich habe den ersten Schluck genommen und ich wusste ganz genau, ich will dazu eine Gelato.
Weil das gut, passt du isst eine Gelato dazu und uns machst du dann bitte Barley-Glacks mit Kaviar und Blinis.
Ja, du kannst Alster rausfahren, bitte bringst du und dann mache ich.
Ja.
Nein. Aber lass uns beim Wesentlichen bleiben, ja.
Genau, ich würde jetzt hier sagen zu dem Marc Hebra, ich freue mich wirklich auf die Zeit, wo wir den im offenen Ausschank haben werden.
Wie viele Flaschen haben wir?
60.
Wirklich 60?
Also jetzt noch 59 nach heute. genau, das ist die Devise. Das war ja jetzt auch nicht, ich habe mir das ja ein bisschen abgeguckt. Es gibt eine meiner Lieblingsweinbars in London, heißt 10 Cases. Mhm. Und die kaufen eben von allen ihren Weinen, die sie im Programm haben, die haben immer so 40, 50 Weine ungefähr,
ja,
kaufen sie eben 10 Cases, also 10 mal 6. Ein Case hat 6 Flaschen, bist du bei 60 Flaschen. Und wenn das leer ist, kommt der nächste Wein.
10 mal 6 sind 60 Flaschen, das ist korrekt, ja.
Genau. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee. Und das habe ich übernommen jetzt für unsere Traumweine und bis jetzt fahren wir damit ganz gut. Und auch unsere Stammgäste schätzen das eben sehr, weil sie immer wieder neue, spannende Champagner kennenlernen. Und
ja, bekommt man diesen Champagner auch im freien
Verkauf? Man muss ein bisschen gucken.
Okay.
Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung dann bei diesen etwas kleineren Champagnerhäusern. Es gibt den einen oder anderen Händler dafür, es gibt nicht viel davon. Und auch da bewegen wir uns in der Preisrange so von 45 Euro ungefähr.
Es geht aber für einen Champagner, finde ich das mehr als gerecht.
Ja, vor allem für so einen Champagner.
Für so einen Champagner, er schmeckt extrem lecker, extrem gut. Und ihr habt gehört, Max isst was anderes als ich und dazu.
Gott sei Dank. Welcher von den dreien hat dir denn jetzt am besten gefallen?
Tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, der Italiener.
Der Italiener.
Ja. Der hat mir am besten gefallen. Also wobei ich Raumland, also der Franzose, der hat mir zu viel, der ist mir zu spitz. Raumland kenne ich ja durch dich seit Jahren jetzt und trinke ihn immer wieder gerne, aber nicht zu viel. Und da kriege ich sonst Sodbrennen, wegen der Säuren. Und der Italiener, der hat echt, wie soll ich sagen, das ist ein Fundament.
Das ist sehr, sehr guter Schaumwein.
Extrem gut, hätte ich nicht gedacht.
Ja,
ich habe da eher am meisten Sorge gehabt, dass er mir nicht schmeckt.
So sind wir doch immer wieder für Überraschungen mit.
Du verschaffst die Überraschung.
Ja. Oh, rumgeschwungen. was ich noch ganz kurz sagen wollte, wir haben ja bei der Rosé-Herstellung, bei der Rosé-Schaumwein-Herstellung eine Sonderregel. Normalerweise ist es verboten, Rot- und Weißweine zu mischen, um Rosé zu machen. Mhm. Es gibt so ein paar Ausnahmen wie Rotling oder Rotgold, was wir in Deutschland haben, oder Schillerwein, wo man das machen darf. Aber grundsätzlich verbietet es das Weingesetz in der EU, dass du Rot- und Weißweine mischt, um Rosé zu erzeugen. Mhm. Im Schaumwein ist es allerdings erlaubt.
Also
für einen normalen.
In der ganzen EU?
Ja.
Ist das erlaubt? Okay.
Ist das erlaubt.
Okay.
Das wollte ich nochmal so, dass wir noch ganz kurz auch einen kleinen Lerneffekt in dieser Folge haben.
Ja. Ich hab ja die Folge heute also wirklich sehr genossen. Max nicht so, aber
ich habe Spaß gehabt.
Ich auch.
Meine man gut. Manchmal zweifle ich an deinem kulinarischen Verständnis, aber
nur weil ich, also ganz ehrlich, nur weil ich eine Auster dazu essen will und du nicht. Aber gut, dass du, ihr habt es gehört, wir haben jetzt Zeugen, er zweifelt an meinem kulinarischen Verständnis. Finde ich sehr gut. Das diskutieren wir in der nächsten Folge aus. Liebe Leute, bitte schreibt in die Kommentare, was sollen wir als nächstes für euch probieren, worauf habt ihr Bock? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Max, was kannst du noch sagen? Das Resümee?
Quintessenz, sagst du immer.
Okay.
Die Quintessenz.
Ich wollte mal ein bisschen was verändern.
I never change a running system.
Das ist auch ein Team. geiler Typ. Gefällt mir.
Was soll ich sagen? Das gleiche wie immer, trinkt mehr Wein, kommt zu uns und probiert's aus und wir hören uns nächste Woche wieder. Also das ist...
In Hamburg sagt man tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.